Wir haben angefangen, Psalm 23 zu studieren und über Psalm 23 nachzudenken. Und ich hoffe doch, dass ich manche von euch dazu bewegen konnte, bereits Psalm 23 für sich als eine Art Lebensmotto zu entdecken. Denn das kann und will Psalm 23 sein. Wir haben ganz am Anfang gesagt, Psalm 23 ist Gottes Programm für das Leben unter dem neuen Bund. Das ist Psalm 23. Im Psalm 22 siehst du die Kreuzigung, das Leiden Jesu Christi. Im Psalm 24 siehst du an bestimmten Stellen die Rückkehr Jesu Christi und was dann geschieht. Dort sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht dort. Wir sind noch nicht da, dass Jesus zurückgekehrt ist und wir im tausendjährigen Reich, im Sieg, vollumfänglich im Reich Gottes leben können. Dort sind wir noch nicht. Aber wir sind, und das ist fast genauso gut, ich sage bewusst fast, weil es ist nicht ganz so gut, aber es ist fast so gut, wir sind dort, wo Psalm 23 gilt. Wir sind an dem Ort, wo Psalm 23 gilt. Wir sind in der Zeit, wo Psalm 23 gilt. Der Herr ist unser Hirte, uns wird nichts mangeln, und so weiter. Und heute kommen wir zu einem Vers, nämlich Vers 3, den ersten Teil von diesem Vers. Da ist so viel drin, dass man davon gleich eine ganze Predigt bestreiten kann. Wo er sagt, er erquickt meine Seele. Er erquickt meine Seele. Im Vers davor heißt es, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Und daraus könnte man sagen, resultiert, dass deine Seele erquickt wird. Aber es ist noch viel mehr darin. Vielleicht denkst du, ja, das ist ja mehr oder weniger dasselbe wie das, was wir schon gehört haben. Aber bitte denk niemals, dass auch nur ein Wort in der Bibel überflüssig ist. Bitte denk nicht, dass auch nur ein Wort einfach nur rhetorisch gesagt wird, so zur Wiederholung oder zur Bekräftigung. Nein, sondern Gott will damit etwas sagen. Gott will damit etwas sagen. Darf ich mal fragen, so ganz offen in die Runde, wer von euch braucht heute oder auch letzte Woche noch Erquickung für deine Seele? Wer braucht Erquickung für seine Seele? Ich glaube, dass das auf die meisten oder eigentlich auf jeden von uns zutrifft. Dass wir von Zeit zu Zeit Erquickung brauchen für unsere Seele. Nun, wenn wir diesen Vers genauer studieren und was hier die Grundsprachen, die Ursprachen sagen, also der Psalm wurde ja geschrieben in Hebräisch oder Aramäisch, aber ich mache es oft so, wenn ich im Alten Testament einen Abschnitt studiere, dass ich die griechische Übersetzung des Alten Testaments nehme, weil mir das Griechische viel näher ist und weil das Griechische auch Rückschlüsse dann zulässt auf das Neue Testament. Das ist ja auch ein Punkt, den wir beachten müssen, nämlich wenn wir im Alten Testament studieren und Dinge für uns in Anspruch nehmen wollen, dann müssen wir immer auch wissen und verstehen, wie wir sie für uns im neuen Bund anwenden können, was sie für uns im neuen Bund genau bedeuten. Sonst laufen wir nämlich Gefahr, dass wir Dinge übernehmen aus dem alten Bund, die gar nicht für uns Gültigkeit haben. Das führt dann dazu, dass Leute das Schofarhorn blasen oder irgendwelche komischen Tänze aufführen, obwohl das gar nicht für den neuen Bund gilt, obwohl das nichts mit dem neuen Bund in diesem Sinn zu tun hat. Er erquickt meine Seele. Als ich diesen Vers im Griechischen, also in der Septuaginta, angeschaut habe, war ich sehr erstaunt. Ich hatte eigentlich ein anderes Wort erwartet, dass es dort erscheinen würde für erquicken. Alles andere ist klar. Wir bewegen uns eigentlich nur bei diesem Erquicken heute Morgen und dem, was daraus folgt. Seele ist das Wort Psyche. Und das ist dasselbe Wort, das wir auch im Neuen Testament finden für Seele und das man auch deswegen mit Seele übersetzen kann. Aber das Wort hier für erquicken ist nicht etwa ein Wort, das man auch im Neuen Bund so verwenden würde, sondern es ist ein ganz anderes Wort. Es ist nämlich das Wort Epistrepho. Epistrepho. Und Epistrepho bedeutet so viel wie sich umwenden, zurückkehren und wird sogar im Sinne der Bekehrung verwendet. Als ich dieses Wort sah, dachte ich zuerst, habe ich wirklich den richtigen Vers vor mir, weil die Verszählung manchmal unterschiedlich ist in diesen verschiedenen Grundtexten und Bibeln. Aber ich sah dann, nein, es ist wirklich dieser Vers, denn ich sah das Wort Psyche und die anderen Worte, die ich kannte. Und dann habe ich etwas gemacht, etwas sehr Interessantes, und zwar habe ich diese Form, das Wort genauso, wie es dort steht, nämlich epestrephen, Das Wort steht ja in einer bestimmten Person und in einer grammatischen Form. Und ich habe genau dieses Wort genommen und habe geschaut, wo kommt dieses Wort genauso im Neuen Testament vor. Denn ich wusste also, Epistrepho kommt ganz sicher vor, umwenden, zurückkehren, sich umwenden, sich bekehren, kommt ganz sicher vor, dieses Wort im Neuen Testament. Und ich stieß auf folgende zwei Verse. Bitte hör genau zu und übertrag das auf, er erquickt meine Seele. Die erste Stelle, wo das Wort genau so vorkommt, ist Lukas 8, Vers 55. Lukas 8, 55. Und zwar ist dort die Rede von einem Mädchen, das bereits gestorben war. Von dem Mädchen, wo der Synagogenvorsteher zu Jesus kommt und ihn bittet zu kommen und diesem Mädchen die Hände aufzulegen, damit es von den Toten zurückkehrt. Und dann heißt es hier, und ihr Geist kehrte zurück. Das ist dieses griechische Wort Epistrepho, das du findest im Psalm 23, Vers 3a. Und ihr Geist kehrte zurück. Und sogleich stand sie auf und er befahl ihr zu essen zu geben. Oh Halleluja! Als ich das sah, wurde mir auf einmal klar, welches Konzept damit verbunden ist, dass der Herr unsere Seele nicht nur erquickt, sondern sie umwendet oder man könnte beinahe sagen, sie wieder bringt. Ist es dir auch schon so gegangen, dass du gedacht hast, Seele erquicken wäre schön, wenn das ausreichen würde? Da ist nicht mehr viel Seele übrig bei mir. Hast du das schon mal gedacht? Hast du so schon mal empfunden? Wahrscheinlich kennen manche von euch auch diesen Zustand, wo du an einem Punkt warst, wir werden gleich noch Beispiele sehen, wo du an einem Punkt warst, wo du gedacht hast, Seele erquicken, ja, wenn das reichen würde. Meine Seele ist beinahe aufgerieben. Das gibt es. Das kann passieren. Und dann brauchst du nicht eine Erfrischung, sondern du brauchst es, dass deine Seele wiederkehrt. Und sehr viel Interessantes auch allein in diesem Vers. Sogleich stand sie auf. Mit anderen Worten, wenn der Herr in dieser Weise deine Seele erquickt, deine Seele wiederbringt, dann wirst du wieder aufstehen können. Siehst du, der Herr ist nicht ein Seelenstreichler. Das ist etwas, das wir sehr genau unterscheiden müssen. Und manche Leute, habe ich manchmal den Eindruck, haben den Eindruck, der Herr ist ein Seelenstreichler. Oder sie wünschen sich den Herrn als einen Seelenstreichler. So, ich mache das mal vor, an René demonstriere ich das mal. Nehmen wir mal an, der René wäre so, wie manche sicher sind. Er ist nicht so, ich weiß es. René wäre so und er würde denken, oh, Herr, komm doch einfach und tröste mich. Und dann würde der Herr kommen und sagen, oh du Arme, komm, lass mich ein bisschen deinen Rücken streicheln. Ich weiss, wie schlecht es dir geht. Du bist ja so ein Arme. Meine Gnade langt für dich. Aber so ist der Herr nicht. Sondern der Herr bringt handfeste Hilfe. Versteht ihr? Und das ist auch schon drin in diesem Wort Epistrepho. Handfeste Hilfe. Er bringt die Seele wieder. Er bringt die Seele von Neuem. Auch interessant, dass Jesus dann befiehlt, ihr zu essen zu geben. Siehst du, es ist nicht nur Auferweckung der Toten. Es ist nicht nur geistliche Kraft, geistliche Vollmacht, sondern das Kind soll wieder essen. Und das ist auch etwas, das wir übertragen können auf die Situation mit der Seele. Nachdem der Herr deine Seele wiedergebracht hat, nachdem er sie erfrischt, erquickt hat, musst du etwas tun, beziehungsweise muss mit dir etwas weiteres geschehen. Man muss dir zu essen geben, sonst wird deine Seele wieder am Boden liegen und bald wieder genauso schwach sein wie vorher. Verstehen wir diese Zusammenhänge? Apostelgeschichte 11, Vers 21 ist die zweite Stelle, wo das Wort genau in dieser Form vorkommt. Und des Herrn Hand war mit ihnen und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Das ist wieder dieses Wort Epistrepho. Vielleicht hast du dich schon gefragt, welches Wort steht eigentlich im Neuen Testament für Bekehrung? Ich muss dich enttäuschen, es gibt kein spezifisches Wort für Bekehrung. Im Neuen Testament. Eines von denen, die verwendet werden, ist Epistrepho. Sich umwenden, umkehren, wiedergebracht werden, wiederhergestellt werden, könnte man auch sagen. Das ist eines der Wörter, das mit Bekehrung übersetzt werden kann im Neuen Testament. Und genau dieses Wort erscheint auch in der Septuaginta in Psalm 23, Vers 3. Will uns das etwas sagen? Ich meine, ja. Natürlich, wir können all das auch auf die Bekehrung übertragen. Der Herr ist dein Hirte, der Herr möchte deine Seele erquicken, der Herr möchte deine Seele wiederbringen und wiederherstellen, wenn du den Herrn noch gar nicht kennst. Natürlich, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass nach vielen Jahren des Glaubenslebens es manchmal Situationen geben kann, wo du wieder neu das Gefühl hast, Herr, ich bräuchte eigentlich eine zweite Bekehrung. Wenn es möglich wäre, Vater, dass ich mich noch einmal bekehre, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt dafür. Nun, wir wissen alle, und da haben wir eine absolut saubere Theologie, nicht wahr, dass das nicht geht und auch gar nicht notwendig ist. Aber was notwendig sein kann von Zeit zu Zeit ist, dass deine Seele wiedergebracht wird. Stell dir doch das mal vor, wie der Herr deine Seele, die vielleicht wirklich Schaden genommen hat im Laufe der Zeit, wie er sie wiederbringt und sie wieder neu füllt mit der Freude an seinem Heil und sie wieder neu füllt mit Hoffnung und sie wieder neu füllt mit Zuversicht auf das, was er gesagt hat, dass es in deinem Leben stattfinden kann und geschehen wird. Halleluja. Und weißt du, dafür ist der Herr da. Dafür ist der Herr unser Hirte. Damit bist du nicht allein. Damit sollst du nicht allein bleiben, sondern da darfst du, kannst du, sollst du seine Hilfe erleben und erwarten. Das ist fast so gut wie eine zweite Bekehrung. Fast so gut, weil der Sprung nicht ganz so groß ist. Aber wenn die Freude am Heil wiederhergestellt wird, dann fühlst du dich wieder wie ein neugeborenes Kind im Glauben. Und das dürfen wir erwarten, dass der Herr so in unserem Leben wirkt. Wir reden heute Morgen über die Seele. Wann hast du zum letzten Mal eine Predigt über die Seele gehört? Die Seele ist wichtig. Amen. Der Geist ist sehr wichtig. Der Geist ist unser Zentrum. Der Geist ist der Ort, wo Gott wohnt in uns. Aber die Seele ist die Schaltzentrale unseres ganzen Lebens hier auf dieser Erde. Dein Geist kann noch so erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und die richtigen Impulse haben. Wenn deine Seele sich querstellt, wenn deine Seele sagt, das lasse ich jetzt nicht zu, das wird jetzt nicht gemacht, das sage ich jetzt nicht, das mache ich jetzt nicht, dann wird nichts passieren. Und deswegen braucht deine Seele Wiederherstellung. Deswegen braucht es deine Seele, dass sie einen Hirten hat. Halleluja. Übrigens, danach dann, eigentlich in der umgekehrten Reihenfolge, aber ich habe es gemacht, habe ich dann auch geschaut, was steht denn hier jetzt eigentlich im Hebräischen? Weil manchmal ist die Septuaginta auch relativ frei in ihrer Übersetzung, in ihrer Übertragung dessen, was da im Hebräischen steht. Und siehe da, es erscheint das hebräische Wort Schub. Schub. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber es gefällt mir so, wie ich es jetzt gesagt habe. Schub. Ich könnte sagen, der Herr bringt neuen Schub in dein Leben. Das ist nicht dieses Wort, aber man könnte es so verstehen und aussprechen. Der Herr will neuen Schub in deine Seele hineinbringen. Brauchst du neuen Schub, neuen Anstoß, neue Motivation, neuen Power in deiner Seele? Amen, Halleluja. Dann mach dich bereit, dass der Herr dir in dieser Weise dienen kann. Und deswegen ist hier eigentlich die Übersetzung der King James Version besser als die der Elberfelder. He restoreth my soul. He restoreth my soul. Er stellt meine Seele wieder her. Er bringt meine Seele zurück. Lass uns 2, 3 Beispiele anschauen für Seele in Not. Ihr wisst ja alle, was das Wort bzw. das Kürzel SOS bedeutet, nicht wahr? SOS bedeutet Save Our Souls. Unsere Seele ist in Not. Wir brauchen es, dass unsere Seele errettet wird. SOS ist das internationale Kürzel für einen dringenden Hilferuf, Seele in Not. Und das ist eine Sache, die ich an der Bibel so schätze, insbesondere auch am Alten Testament, dass hier Leute ganz unverblümt, ohne falsche Frömmigkeit, ohne falsche Zurückhaltung, ihren Gefühlen auch Ausdruck geben. Deswegen lohnt es sich, solche Bücher wie Hiob zu lesen, deswegen lohnt es sich manchmal, die Psalmen zu lesen, weil du hier Leute antreffen kannst, die einfach gerade weg von ihrem Herzen zum Herrn schreien und rufen und allem Ausdruck verleihen, was sie bedrängt und was gerade schief läuft und wie sie sich fühlen, wie es ihnen geht. Hiob ist natürlich das Paradebeispiel. Bei ihm wirst du viele, viele solche Beispiele finden. Ich möchte nur 2 anführen. Hiob 27, Vers 2, hier sagt er, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen und der Allmächtige, der meine Seele bitter gemacht hat. Also, wir haben hier Hiob, wir kennen seine Geschichte, müssen da nicht groß drauf eingehen. Und das ist seine Aussage über seine Situation. So wahr Gott lebt, also das anerkennt er immer noch, wird auch nie verleugnen, der mir mein Recht entzogen und der Allmächtige, der meine Seele bitter gemacht hat. Hier sehen wir eigentlich das große Problem von Hiob. Nämlich, dass er Dinge, die in seinem Leben geschahen, auf den Herrn bezog, obwohl sie nicht vom Herrn kamen. Wir wollen ihm das überhaupt nicht anlasten, ankreiden oder ihm verübeln. Ich meine, diese Leute hatten keine theologische Bildung, sie hatten nicht das Neue Testament. Er hatte nicht einmal das Alte Testament. Die Gelehrten sind sich einig, dass Hiob weit außerhalb der Schrift lebte eigentlich. Ja, also er hatte keinen Bund in diesem Sinn mit Gott. Er gehörte wahrscheinlich nicht einmal zum Volk Israel. Das mag gut zur Zeit dessen gewesen sein, wo Mose gelebt hat oder so. Man weiß es nicht ganz genau. Aber wir sehen hier, dass jemand Dinge auf Gott bezieht, die nicht von Gott kommen. Und er stellt fest, okay, mein Recht ist mir entzogen worden. Und er stellt fest, meine Seele ist bitter geworden, aber er bezieht es auf Gott. Und hier haben wir das Problem. Und auch darin liegt bereits ein Weg zur Heilung aus diesem Problem. Wenn deine Seele erfrischt werden soll, wenn deine Seele wiederhergestellt werden soll, wenn deine Seele wiedergebracht werden soll, dann braucht es manchmal diese Handlung Gottes, dass er dir zeigt, hallo, ich bin gut. Von mir kommt nur Gutes. Jakobus hat gesagt, jede gute und vollkommene Gabe kommt von oben her, vom Vater der Lichter. Aus der Perspektive des neuen Bundes wissen wir, Gott ist nur gut. Bei ihm gibt es keinen Schatten, bei ihm gibt es keine Veränderung. Er ist derselbe, damals wie heute. Wenn uns unser Recht entzogen wird, dann nicht von ihm. Wenn unsere Seele bitter geworden ist, dann nicht von ihm. Kann ich mal einen Amen hören dazu? Halleluja. Er ist nicht schuld. Die Seele von Hiob war in Not. Könnte man sagen. So wie unsere Seele manchmal in Not ist. Und ich bitte euch wirklich, überprüft euer Inneres. Stellt fest, ob da nicht auch Komponenten sind, wo du Gott die Schuld gibst an deinem Schicksal. Wo du Gott die Schuld gibst an dem, was passiert ist in deinem Leben. Wo deine Seele bitter geworden ist, aber du sagst nicht, okay, ich bin selber schuld oder der Teufel ist schuld oder ich habe es zugelassen, dass es passiert. Sondern wo du sagst, Gott, du hast es doch verursacht. Denn diese Komponenten musst du ausmerzen aus deinem Leben. Amen. Sonst wirst du den Herrn nicht als deinen Hirten erleben. Ne? Was hast du denn von einem Hirten, der dich eben nicht, und das ist das Gegenteil des Bildes, könnte man sagen, der dir nicht einmal den Rücken streichelt, sondern dir noch zusätzlich eins draufhaut. Entschuldigung, Röder. Hat dir da gerade irgendwas wehgemacht? Brauchtest du Heilung für irgendwas? Nicht? Okay. Ich muss das jetzt rechtfertigen, ich habe ihn da ziemlich... Nein, einen solchen Hirten brauchst du nicht. Dann eine weitere Stelle, Hiob 30, Vers 16. Und nun zerfließt in mir meine Seele, die Tage des Elends packen mich. Meine Seele zerfließt in mir. Und hier siehst du eben einen Zustand, könnte man sagen, wo die Seele gar nicht mehr ganz da ist. Und die Seele ist ein sehr fragiles Gefüge. Die Seele ist nicht so ein kompaktes, widerstandsfähiges Ding, dem nicht so niemand irgendetwas anhaben könnte. Worte können verletzen. Situationen, Erlebnisse können sehr stark verletzen, die Seele. Erfahrungen können dich in deiner Seele sehr stark verletzen. Können Dinge in deiner Seele aus dem Lot, aus dem Gleichgewicht bringen, die dazu führen letztlich, dass du den Eindruck hast, meine Seele zerfließt in mir, meine Seele zerrinnt mir, ich bin gar nicht mehr Herr meiner selbst, ich bin gar nicht mehr Herr all meiner Fähigkeiten. Frag jetzt nicht, wer das schon erlebt hat. Aber sei ehrlich mit dir und ja, hier hast du eine Identifikationsmöglichkeit. Wisse aber auch, dass der Herr dein Helfer ist. Und dass es damit nicht aus ist. Die Seele neigt dazu, wenn sie in einer solchen Situation ist, zu denken, jetzt ist alles vorbei. Das ist falsch. Und zu dieser Erkenntnis ist auch Hiob gekommen, wie wir lesen in Hiob 33, 28, wo er wieder voll Zuversicht sagen kann, er hat meine Seele erlöst vor dem Abstieg in die Grube und mein Leben darf das Licht schauen. Halleluja! Zu dieser Erkenntnis müssen wir wieder ganz neu kommen, dass der Herr unsere Seele erlöst hat. Er hat unsere Seele erlöst vor dem Abstieg in die Grube. Deine Seele wird nicht im Tod bleiben. Deine Seele wird nicht verderben, nachdem du gestorben bist. Aber nicht nur das, sondern deine Seele wird auch nicht noch weiter absinken in noch tiefere Niederungen in deinem Leben, so wie es jetzt ist. Der Herr hat deine Seele erlöst, nicht damit du für den Rest deiner Tage als Christ hier ein depressives Dasein führst und man dir nicht ansieht, dass du ein Gläubiger bist. Sondern der Herr hat deine Seele erlöst, damit es deiner Seele gut geht. Damit du den Herrn als Erquicker, als Wiederbringer deiner Seele erlebst. Das will er tun. Und das wird er tun. Das ist Teil des Segens, der uns zusteht in der Zeit, wo Psalm 23 gilt. Also in dem Zeitalter, wo wir jetzt leben. Und seht ihr, wir haben kein Recht, den Herrn um Segnungen, um Dinge zu bitten, die über das hinausgehen, was in unserem Bund möglich ist. Aber wir können und sollen diesen Bund voll ausschöpfen. Und dazu gehört vollständige Wiederherstellung unserer Seele. Das heißt, dass dein Verstand, dein Wille und deine Gefühle wieder auf der Höhe funktionieren können, wo sie eigentlich gedacht sind, dass sie funktionieren können. In Einheit miteinander, wisst ihr, manchmal liegen diese Dinge auch im Widerstreit, das ist ein Teil der Wiederherstellung der Seele, nämlich dass diese drei Komponenten, die ich gerade genannt habe, Verstand, Wille und Gefühle, dass die wieder zusammenkommen und in Einheit wirken können, dass es nicht so ist, dein Verstand sagt eine Sache. Dein Wille sagt etwas ganz anderes, weil er zu sehr vom Fleisch beeinflusst ist und deine Gefühle sind sowieso in völliger Unordnung und schreien nur noch. Hilf mir jemand hier, bitte. Das ist das Signal, was die Gefühle manchmal aussenden. Wiederherstellung der Seele bedeutet, dass diese drei Komponenten wieder zusammenkommen und in Einheit funktionieren. Und dass dann vom Geist, der noch höher steht, ein Impuls kommt und der Verstand sagt, ja, wird umgesetzt. Der Wille sagt, ich will. Und die Gefühle sagen, Halleluja. Psalm 56, Vers 14. Und die Psalmen sind voll von dieser Botschaft, nämlich, dass der Herr die Seele wiederbringt. Die Psalmen sind voll von dieser Botschaft. Ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr eine Computerbibel habt, und das solltet ihr euch zutun, wenn ihr es noch nicht habt, dann macht einmal ein Wortstudium und gebt einfach ein meine Seele und schaut euch alle Stellen an in den Psalmen, wo diese kurze Formulierung meine Seele vorkommt. Ihr werdet staunen. Ihr werdet staunen, wie viele Stellen zu finden sind und wie viel Gutes gesagt wird in Bezug auf meine Seele. Der Psalmist redet ja jeweils selber. Meine Seele, preise den Herrn. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Meine Seele wird wieder aufgebaut werden. Meine Seele, mach das mal. Psalm 56, Vers 14. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet. Ja, meine Füße vom Sturz, dass ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht der Lebendigen. Im Licht der Lebendigen. Und seht ihr, das ist mehr als Symbol oder Bildsprache. Hier wird etwas ganz Konkretes, Handfestes gesagt, nämlich, denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Füße vom Sturz, mit anderen Worten, weil es meiner Seele gut geht, wird auch mein Leib, mein Leben das Richtige tun. Ich werde nicht mehr straucheln, durchs Leben stolpern, sondern du hast meinen Fuß vom Sturz errettet, dass ich wandle vor dem Angesicht Gottes. Mit anderen Worten, dass ich ein Leben haben kann, wie es Gott gefällt. Und vor ihm lebe, im Licht der Lebendigen. Das heißt, im Licht. Im Licht. Ein Leben im Licht. Man kann es schön illustrieren hier. Ich kann aus dem Licht heraustreten. Und ich kann ins Licht treten. Und der Herr möchte, dass wir ein Leben im Licht haben. Und das bedeutet nicht nur, dass wir ein heiliges Leben führen, sondern dass wir ein gesegnetes Leben führen. Denn ein Leben im Licht wird zwangsläufig ein gesegnetes Leben sein, wenn du nichts zu verbergen hast. Halleluja! Überleg dir mal, ob du was zu verbergen hast. Denn wenn du etwas zu verbergen hast, ja, dann trittst du lieber in den Schatten. bin auch da, aber... Also, hallo! Trete ins Licht. Trete ins Licht. Lebe im Licht. Denn wenn der Herr deine Seele wiederherstellt, und das ist es, was er tun will, dann kannst du im Licht leben. Psalm 116, Vers 8, ganz ähnlicher Wortlaut. Aber der war so schön, den musste ich mit reinnehmen. Es ist sowieso nur eine kleine Auswahl, aber den musste ich einfach drin haben. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, nochmals, meine Augen von Tränen, meinen Fuß vom Sturz. Wenn deine Seele in dieser Weise wiederhergestellt wird, wiedergebracht wird, dann wirst du vielleicht auch nicht mehr so nah am Wasser gebaut sein. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du empfindsam bist für die Nöte anderer, sondern ich meine, dass es dir nicht so nah ist, dass du schnell weinst über dich selbst, über deinen Zustand, über Probleme, über was weiß ich. Sondern, wie der Psalmist sagt, du hast errettet meine Augen von Tränen. Und das steht im direkten Zusammenhang mit der Wiederherstellung der Seele. Überempfindlichkeit, überempfindliche Gefühle. Siehst du, da ist etwas aus dem Lot gekommen. Wenn die Gefühle dauernd am Schreien sind oder extrem empfindlich sind, beim kleinsten Anlass geraten deine Gefühle aus der Fassung. Beim kleinsten Anlass siehst du einen Grund, andere anzuklagen, siehst du einen Grund, unzufrieden zu sein, siehst du einen Grund, traurig zu werden. Beim kleinsten Anlass. Das deutet darauf hin, dass mit deinen Gefühlen etwas aus dem Lot gekommen ist. Das Werk des Herrn an deiner Seele beinhaltet, dass deine Augen von Tränen errettet werden. Mit anderen Worten, dass du selten einen Grund hast zu weinen. Dass du selten einen Grund siehst zu weinen. Warum? Weil du gefühllos geworden bist? Nein, sondern weil deine Gefühle wieder im Lot sind und weil du weißt, der Herr ist mein Hirte. Ich werde erst dann weinen, wenn es wirklich keine Hoffnung mehr gibt. Ja, Amen, hallo. Ich war jemand früher, der sehr nah am Wasser gebaut war. Sehr nah, als Mann. Ist nicht immer einfach. Für mich als Junge in der Schule war ich schon sehr nah am Wasser gebaut. Ich konnte manchmal mitten in der Stunde wegen irgendetwas heulen. Es war nicht einfach manchmal. Hat sich geändert, Gott sei Dank. Lass uns weitere Beispiele anschauen. Psalm 6, Vers 5. Und hier ist eine sehr interessante Parallele. Psalm 6, Vers 5, hier sagt doch der Psalmist tatsächlich, kehre um, Herr. Kehre um, Herr, befreie meine Seele, rette mich um deiner Gnade willen. Und dieses kehre um, Herr, welches Wort ist es? Epistrepho. Der Psalmist wagt es also, zum Herrn dasselbe zu sagen, was sonst eigentlich nur uns gesagt wird. Wir sollen umkehren, wir sollen uns bekehren, wir sollen wiedergebracht werden, wir müssen wiederhergestellt werden. Aber hier wird dasselbe Wort benutzt in Bezug auf den Herrn. Herr, kehre du um. Herr, überlege es dir anders. Herr, tue nicht das, was du dir vorgenommen hast. Manchmal redeten die Leute so im Alten Bund mit Gott. Wahrscheinlich auch ein Stück weit, weil sie es nicht besser wussten. Aber in einem gewissen Sinn können wir auch heute noch so reden. Wenn wir ein Stück weit auch zu unserer eigenen Seele reden. Unserem Empfinden, unserer Wahrnehmung von Gott. Kehre um, Herr, befreie meine Seele. Kann der Herr umkehren? Nicht im eigentlichen Sinn. Manchmal scheint es so, wie wenn der Herr in eine falsche Richtung geht. Ja, jemand muss dann umkehren, wenn er in eine falsche Richtung gegangen ist zuvor, stimmt's? Ansonsten hast du keinen Grund umzukehren. Manchmal scheint es uns, als ob der Herr in eine falsche Richtung geht. Das ist dir auch schon so gegangen, ist auch eine Wahrnehmung der Seele. Dein Geist, dein wiedergeborener Geist, weiß, dass der Herr in die richtige Richtung geht. Aber deine Seele, die in manchen Teilen noch nicht erneuert ist, die das Wort Gottes noch nicht so gut kennt, sie wird manchmal, wenn sie die Wege des Herrn anschaut, denken, der Gott, die falsch richtig. Hallo, seid ihr da heute Morgen? Ist es euch auch schon so gegangen? Euer Pastor redet zu euch, mir ist es schon häufiger so gegangen, dass ich gedacht habe, Herr, jetzt müsste ich langsam umkehren. Herr, wenn du jetzt nicht bald umkehrst, dann wirst du zu spät kommen, wenn ich dann wirklich deine Hilfe brauche, Herr. Ist es anmaßend, so zu reden mit Gott? Und die Psalmisten haben es uns vorgemacht. Es ist nicht anmaßend, solange du im Respekt und in der Ehrfurcht Gott gegenüber bleibst. Erinnerst du dich, was Peter Pretorius letzten Sonntag gesagt hat, als er da festsaß in diesem afrikanischen Dorf, weil das Flugzeug nicht mehr kam und er diese Armut sah und er zum Herrn sagte, Herr, weißt du überhaupt, wie viel Geld es braucht, um dieser Armut abzuhelfen? Darf man so mit dem Herrn reden? Vielleicht täte es uns gut, manchmal so mit dem Herrn zu reden, um unsere Religiosität endlich loszuwerden, unsere falsche. Der Herr wird dich schon zu handeln wissen. Und du wirst nicht gleich aus der Gnade fallen, wenn du mal so mit dem Herrn redest. Aber wenn du so ernsthaft mit dem Herrn redest, dann kannst du auch eine entsprechende Antwort erwarten. Amen. Seht ihr, es sind die, die um das Reich Gottes ringen, die um das Reich Gottes kämpfen, die es schließlich in Besitz nehmen werden. Nicht diejenigen, die gleichgültig im Stuhl sitzen, in ihrem Schaukelstuhl und vor sich hin singen, Que sera, sera. Was sein wird, wird sein. Dieses Lied gibt es übrigens schon sehr lange. Ich habe kürzlich, ist noch nicht so lange her, einen Hitchcock-Film gesehen, wo dieses Lied eine tragende Rolle spielt. Kennt ihr den? Welcher war das, Katharina? Der Mann, der zu viel wusste. Danke, Rolf. Hoffentlich bist du nicht der Mann, der zu viel wusste. Dort kommt dieses Lied immer wieder vor. Aber das ist nicht ein Lied, das wir vom Herrn singen sollten. Was sein wird, wird sein, o Herr, unser Schicksal ist in deiner Hand. Nein, Herr, kehr um, ich brauche Wiederherstellung meiner Seele. Herr, wenn ich es nicht verstehe, was du tust, dann lass es mich verstehen. Psalm 41, Vers 5. Ich sprach, Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Heile meine Seele. Ich weiß, wir haben uns schon negativ ausgelassen über die innere Heilungsbewegung oder die Bewegung der inneren Heilung und haben da manchmal unseren Spott getrieben, in Anführungszeichen. Und ich glaube, dass dort wirklich vieles verkehrt ist, aber wir dürfen wissen, dass der Herr unsere Seele tatsächlich heilt. Er wird deswegen nicht mit dir zurückgehen vor den Tag deiner Geburt, aber er wird dich einem Prozess unterziehen, den man Heilung der Seele nennen kann. Brauchst du Heilung der Seele? Halleluja, wir alle brauchen Heilung der Seele. Und wenn wir sie heute nicht mehr brauchen, dann nur, weil wir sie schon erfahren haben. Und seht ihr, es gibt, der Herr hat Heilungsschulen für die Seele. Das ist ganz wichtig zu verstehen, der Herr lässt uns in Situationen kommen, wo unsere Seele geheilt wird. Manchmal denken wir, dass genau das Gegenteil passiert. Dabei passiert genau das, was der Herr vorhat. Katharina hat heute Morgen einen Vers erwähnt, nämlich, achte es nicht für... Wie heißt es, wenn der Herr dich züchtigt? Der Herr wird dich züchtigen manchmal. Der Herr wird dich bestrafen, in Anführungszeichen. Der Herr wird dich manchmal einem Erziehungsprozess unterziehen, aber dieser Erziehungsprozess dient der Heilung, der Wiederherstellung deiner Seele. Wir haben leider oft ein völlig falsches Bild davon, was Erziehung bedeutet, was Strafe bedeutet, was Zucht oder Züchtigung bedeutet. Ich weiß, die Begriffe sind nicht gut gewählt, sie hinterlassen diesen komischen Nachgeschmack. Aber eins kannst du wissen, wenn der Herr dich erzieht, dann ist es wirklich zu deinem Guten. Dann musst du ihm nicht aus der Schule laufen. Das ist ein Punkt, ein Bereich, der fast ganz verloren gegangen ist im Leib Christi. Möchte ich hier einfach mal so sagen, fast verloren gegangen ist. Nämlich die Bereitschaft, sich erziehen zu lassen. Die Bereitschaft, Korrektur anzunehmen. In der Bibelschule würde ich das jederzeit sagen, denn dort rechne ich damit, dass die Leute offen sind für Korrektur, sonst würden sie nicht kommen. In der Gemeinde zögere ich manchmal. Aber auch für euch und für uns alle gilt, wir brauchen Korrektur. Und wenn der Herr uns erzieht, dann ist es zu unserem Wohl und zu unserem Guten. Und dient zur Heilung unserer Seele. Punkt 3 dieser Botschaft, richtiger Umgang mit der Seele. Du könntest sagen, nachdem der Herr seinen Teil getan hat, ist auch für uns noch etwas zu tun. Wie in diesem Beispiel mit dem Mädchen, das Jesus auferweckte, deren Geist zurückkehrte, dann aber sagte Jesus zu denen, die um sie waren, gebt ihr zu essen. Und der Herr gibt auch uns einen solchen Auftrag und sagt, jetzt, da ich deine Seele wiederhergestellt habe, René, gib ihr zu essen. Beziehungsweise er sagt, uns als den Pastoren, als den Leitern, als den Lehrern, gebt denen zu essen, deren Seelen ich wiederherstelle. Gebt denen Nahrung, deren Seelen eigentlich tot waren. Gebt ihnen Nahrung. Und das hat zwei Seiten, nämlich wir müssen euch Nahrung geben, aber ihr müsst diese Nahrung auch nehmen. Beziehungsweise auch über den normalen Gottesdienst hinaus euch natürlich geistlich ernähren. Die Seele braucht Nahrung. Du denkst vielleicht, alles, was Nahrung braucht, ist mein Leib. Damit mein Leib nicht zerfällt, damit ich nicht zu mager werde. Will ja kein Hungerhaken sein. Deswegen brauche ich Nahrung. Aber auch deine Seele braucht Nahrung. Deine Seele braucht Nahrung. Was für Nahrung braucht deine Seele? Sie braucht geistliche Nahrung. Warum? Weil sie erneuert werden soll. Du denkst vielleicht, ja, aber eigentlich bräuchte doch die Seele seelische Nahrung. Ja, auch. Seelische Nahrung wäre zum Beispiel Futter für deinen Verstand. Und ihr wisst das, ich habe das immer wieder einmal gesagt, Lesen bedeutet nicht nur die Bibel zu lesen. Du darfst gerne auch andere Bücher lesen, die dich vorwärts bringen als Mensch in deiner Ganzheit. Amen. Das ist Nahrung für deinen Verstand. Aber Nahrung für die Seele insgesamt muss geistlichen Charakter haben, nämlich damit deine Seele erneuert wird hin zum Geist. Wenn du deiner Seele keine geistliche Nahrung gibst, wird deine Seele immer im Widerstreit stehen zu deinem Geist und dem, was von deinem Geist herkommt. Dein Geist wird dir sagen, geh zum Gottesdienst. Deine Seele wird dir sagen, nein, heute bleiben wir schön zu Hause, wir müssen uns ausruhen. Und wenn du deiner Seele nicht die entsprechende Nahrung zukommen lässt, dann wirst du in diesem Verharren, weil die Seele bestimmt. Die Seele ist, wie gesagt, die Kommandozentrale. Wenn also deine Seele, dein ganzes Leben, dein Menschsein dem entsprechen soll, was der Geist haben möchte, dann musst du deine Seele füttern mit geistlicher Nahrung. Psalm 25, Vers 1. Auch hier sind die Psalmen wieder sehr ergiebig in dem, was sie sagt über den Umgang mit unserer Seele. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Halleluja. Wow, zu was werden wir hier aufgefordert? Zu dir, Herr, sagt der Psalmist, erhebe ich meine Seele. Ich, das ist mein Ganzes, mein ganzer Mensch. Ja? Wir sind ja, wisst ihr, wenn wir diese Unterscheidung machen, Geist, Seele und Leib, dann ist das eigentlich nur Theorie. Das ist nur abstrakt in dem Sinne. Wir sind als Mensch eine Einheit, ein Ganzes. Hoffentlich ist es so. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Das ist also ein erstes oder etwas, das wir tun können mit unserer Seele, damit es ihr bleibend gut geht. Und damit die Wiederherstellung der Seele, die der Herr uns gebracht hat, auch wirklich Fuß fassen kann und bleiben kann. Erhebe deine Seele zum Herrn. Wie tust du das? Indem du bestimmte Disziplinen einübst. Zum Beispiel, indem du morgens dich auf einen Stuhl setzt, deine Bibel nimmst, wenn du das noch brauchst. Vielleicht hast du schon so viele Verse auswendig gelernt oder weißt sie rein vom Gedächtnis her, dass du keine Bibel offen haben musst dazu, aber dass du einfach anfängst, in deiner Seele und auch in deinem Geist zum Herrn zu sagen, Herr, du bist mein Gott. Herr, du bist mein Vater. Vater, du liebst mich. Vater, du stellst mich wieder her, wo ich Wiederherstellung brauche. Vater, ich komme zu deinem Thron der Gnade, um Barmherzigkeit zu empfangen und Gnade zu finden zur rechtzeitigen Hilfe. Vater, ich erhebe jetzt meine Seele zu dir. Meiner Seele geht's nicht gut, meinen Gefühlen geht's nicht gut, mein Wille scheint schwach, mein Verstand scheint durcheinander, aber ich erhebe meine Seele zu dir, Vater. Ich lasse es nicht zu, dass meine Seele in den Keller sinkt. Wenn du so redest, dann wirst du schnell merken, wie es deiner Seele besser geht. Und wie deine Seele erquickt wird. Durch das, was der Herr dir davor gegeben hat, an Möglichkeiten aus seinem Wort. Psalm 42, 2 bis 3. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen. Was für eine poetische Sprache. So lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Vielleicht fragst du dich aber, was hat das jetzt mit dem Umgang mit der Seele zu tun? Das ist ja wieder nur eine Zustandsbeschreibung. Meine Seele lechzt, meine Seele dürstet. Ja, aber darin ist auch eine Anweisung für uns, wie wir mit unserer Seele umgehen sollen. Nämlich, wir sollen unsere Seele dürsten lassen nach dem lebendigen Gott. Und wir sollen es nicht zulassen, dass dieser Durst gestillt wird durch etwas anderes als durch den lebendigen Gott. Denn so wird unser Durst niemals aufhören. Mit anderen Worten, wenn deine Seele durstig ist, dann richte diesen Durst auch wirklich auf Gott und erwarte von ihm, dass er diesen Durst stillt. Sage mit dem Psalmist, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Psalm 43, 5. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Kannst du dir vorstellen, dass der Psalmist das tatsächlich zu seiner Seele gesagt hat? Ich glaube, ja. Er hat es auf jeden Fall aufgeschrieben. Und in dem Moment, oder aufschreiben lassen, und in dem Moment, wo er es aufgeschrieben hat, oder hat aufschreiben lassen, bin überzeugt davon, das war Erfahrung, das hat er so gemacht gehabt. Er sprach zu seiner Seele, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Ein Weg zur bleibenden Wiederherstellung deiner Seele ist also der, dass du selbst zu deiner Seele sprichst. Kannst du zu deiner Seele sprechen? Ja. Amen. Warum nicht? Sie ist ein Teil von dir. Du bist nicht deine Seele. Du bist nicht dein Verstand, dein Wille und deine Gefühle. Sondern du bist mehr als das. Du bist ein Geist, hast eine Seele und wohnst in einem Leib. Und deswegen kannst du als Ganzes zu deiner Seele sagen, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Dieser Vers erscheint dreimal in dem Psalm. Dreimal in leicht abgewandelter Form. Das ist nicht wunderbar. Psalm 57, Vers 9. Wache auf, meine Seele! Wacht auf, Harfe und Zither! Ich will aufwecken die Morgenröte. Das ist hier ein Vers, den man gebrauchen kann als Plädoyer für die stille Zeit am frühen Morgen. Ja, wenn du dich fragst, ja, stille Zeit, ist nicht so mies, hä? Ich schlafe lieber aus, ich mache meine stille Zeit am Abend. Ja, wenn du dann noch kannst, dann mach's so. Aber ich bin jetzt seit, wie lange bin ich, glaube ich, seit 27 Jahren fast, diesen Dezember dann. Und ich kann dir eins sagen, dass ich mir angewöhnt habe, meine stille Zeit am Morgen zu machen, habe ich nie bereut. Sondern ich habe viele Situationen, viele Tage erlebt, wo ich froh war, dass ich am Morgen im Gebet war, wo ich mich aufgebaut habe, wo ich mich gestärkt habe im Glauben, im Geist, wo ich deswegen den Tag ganz anders in Angriff nehmen konnte. Such keine Ausrede, sondern sage mit dem Psalmisten, wache auf, meine Seele, wacht auf, Harfe und Zither, wenn du noch die Gitarre zupfst bei deiner stillen Zeit. Ich will aufwecken die Morgenröte, das heißt, du kommst der Morgenröte noch zuvor. Denn sonst kannst du sie ja nicht aufwecken. Du kannst die Morgenröte nicht aufwecken, wenn du nicht vorher aufgestanden bist. Aber die Botschaft, die hier drin ist, ist, dass unsere Seele manchmal aufwachen muss. Auch das ist ein Phänomen, das wir immer wieder einmal erleben, nämlich die Schläfrigkeit der Seele. Das kann verschiedene Ursachen haben. Manchmal ist es eine falsche Genügsamkeit, so eine Selbstzufriedenheit. Oh, mir geht's gut. Ich will gar nicht mehr. Ich will gar nichts Neues. Ich will gar nichts anderes. Ich will gar nichts Größeres. Ich will gar keine neuen Aufgaben. Ich sage dir, deine Seele schläft. Wenn du so redest, wenn du so denkst, wenn du so handelst, deine Seele ist eingeschlafen. Und das ist nicht der Wille des Herrn. Es ist nicht der Wille des Herrn, dass deine Seele den Schlaf des Gerechten schläft. Sondern deine Seele soll wach und aktiv sein, weil sie die Schaltzentrale deines Lebens ist. Solange du schläfst, sündigst du zwar nicht, aber du wirkst auch nichts Gutes. Manche scheinen gedacht zu haben, ja, solange wir schlafen, machen wir wenigstens keinen Unfug. Ja, du machst keinen Unfug, solange du schläfst, aber vielleicht besteht der Unfug gerade darin, dass du gar nichts tust. Übrigens möchte ich hier kurz erwähnen, dass wir zu unserer Seele sprechen. Das haben wir schwarz auf weiß abgedeckt in der Schrift, und zwar an vielen, vielen Stellen. Aber dass wir zu unserem Geist sprechen sollen, das ist unschriftgemäß. Sein Büchlein im Umlauf, ich weiß nicht, ob es jemand von euch schon gesehen hat, aber da gibt es ein Büchlein, das herausgekommen ist, ich nenne keinen Namen, wo es darum geht, dass wir zu unserem Geist sprechen sollen. Und wenn dir dieses Büchlein jemals in die Finger kommt, dann wirf's weg. Weil das ist unbiblischer Unfug. Wir können nicht zu unserem Geist sprechen. Wenn es eine höchste Instanz in unserem Leben gibt, dann ist es unser Geist. Und dieser Geist ist in direktem Kontakt mit Gott. Wenn jemand zu unserem Geist spricht, dann ist es der Geist Gottes. Wenn du aber sagst, ich spreche selbst zu meinem Geist, dann machst du dich damit selbst zu Gott. Und das ist unschriftgemäß. Kleine Randbemerkung. Psalm 103, Vers 1, meine letzte Stelle für heute. Und sie geht noch einmal in dieselbe Richtung. Psalm 103, Vers 1. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. All mein Inneres. Preise den Herrn, meine Seele, all mein Inneres. Alles, was in mir ist, was da aufgewühlt ist, was da in Unruhe ist, was da wiedergebracht werden muss, was da geheilt und wiederhergestellt werden muss. Preise doch einfach mal den Herrn, meine Seele. Halleluja. Und das ist nicht etwas, das du nach Laune tust. Seht ihr, wenn wir den Herrn nach Laune preisen, werden wir ihn nie preisen. Oder nur dann, wenn es wirklich einen großartigen Grund dafür gibt, äußerlich. Aber das ist zu wenig. Wir müssen uns manchmal überwinden und unserer Seele sagen, preise den Herrn, meine Seele. Du wirst allen Grund haben, es zu tun. Das ist Psychologie, biblische Psychologie. Amen. Und wir tun gut daran, uns die biblische Psychologie anzueignen. Es gibt eine biblische Psychologie, nämlich sprich selbst zu deiner Seele. Das ist doch schizophren, oder? Nein, das ist nicht schizophren. Damit sorgst du dafür, dass die Schizophrenie aufhört. Sprich zu den einzelnen Elementen deiner Seele von mir aus. Sprich zu deinem Verstand. Jetzt komm endlich zur Ruhe. Sprich zu deinen Gefühlen. Ihr habt überhaupt keinen Grund, negativ zu sein. Freut euch im Herrn alle Zeit. Sprich zu deinem Willen. Wille, du bist stark. Denn der Anfänger und Vollender meines Glaubens gibt mir das Wollen und das Vollbringen. Halleluja. Siehst du, das ist schriftgemäß abgedeckt. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Und zum Schluss, lasst uns wieder Psalm 23 zusammen bekennen. Gerne nach der Elberfelder Übersetzung. Lasst uns doch aufstehen. Marco macht es richtig vor. Dann steht nämlich auch deine Seele auf dabei. Halleluja. Psalm 23. Einfach gleich alle zusammen auf 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Halleluja. Amen.